Ich will gerade anfangen mit einem kurzen Gebet, mit dem Wort aus einem Psalm. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz sind, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Willst du gesund werden? Das fragt Jesus. Das ist die Frage, wo der heutige Titel ist von der heutigen Predigt. Wir sind ja jetzt neu in die Serie gestartet, wo wir verschiedene Fragen anschauen, wo Jesus den Menschen gestellt haben und anschauen, was die für uns auch bedeuten. Die Frage, die wir gerade gelesen haben, stellt Jesus im Kapitel 5 vom Johannesevangelium, einem Gelähmten. Bevor wir uns aber genau mit dieser Frage auseinandersetzen wollen und schauen, was sie bedeutet, brauchen wir ein bisschen Kontext. Darum gehen wir heute vom Grossen, dem Evangelium vom Johannes, zum Mittleren, zum Kapitel, dann zum Kleinen, zu den Vers. Und schauen genau an und machen eine tiefe Bohrung, um am Schluss nachher zu fragen, was hat das mit mir zu tun. Fangen wir also beim Grossen an, beim Evangelium. Wie ihr vielleicht wisst, ist das Johannesevangelium ein bisschen speziell. Es gibt ja 4 Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Und das Johannesevangelium hat ein bisschen eine besondere Stellung unter denen. Die anderen 3 haben viele Gemeinsamkeiten, berichten oft über ähnliche Ereignisse, haben ähnliche Wunder, die Jesus tut. Und grundsätzlich nehmen sie eine ähnliche Sichtweise ein. Darum sagt man auch, das sind die synoptischen Gospel. Sinn, gemeinsam, Optik, Sicht. Und das Johannesevangelium ist im Vergleich zu dem etwas anders. Während die anderen 3 sehr biografisch sind und näher am Leben von Jesus, wie er erzählt, wie er handelt, wie er tut, mit dem Körper und seinen Taten, wird im Johannesevangelium oftmals ein der Hang zum Spirituellen, zum Geistlichen näher gesagt. Und ein Aspekt, wieso man das sagt, ist auch, dass Johannes viel mit Dialog arbeitet. Viel von der Handlung, die im Johannes passiert, sind grosse Reden, die Jesus hat. Wir sehen das unter anderem in Kapitel 13 bis 17. Das ist eine Rede von Jesus, die er hat, die grosse Abschiedsrede, die er mit seinen Jüngern redet. Und Kapitel 5 ist jetzt ein Teil davon. Nicht von der Abschiedsrede, aber ein Teil, wo man die Struktur erkennen vom Johannes Evangelium, dass er eben viel Handlung auch im Dialog hat. Aber wir haben vorher auch noch eine kleine Wundergeschichte. Das Kapitel 5 ist der Anfang von einem neuen Kapitel, von einem neuen Abschnitt im Johannes Evangelium. Kapitel 1 bis 4 kann man so sagen, das ist die Ankündigung von Jesus auf der Welt. Der Johannes verkündigt, dass der Menschensohn jetzt gekommen ist, um uns zu erlösen. Es ist der Anfang des Werken von Jesus und er wird angenommen. Er findet Jünger, Nachfolger. Es hat einen guten Anfang. Ab Kapitel 5 ändert sich ein bisschen die Stimmung. Das ist die Phase, wo Jesus abgelehnt wird. Die Pharisäer werden verärgert über die Person und die Aussagen, die Jesus macht und schmiedet Pläne gegen ihn. Der Konflikt, der hier anfängt, brodelt nachher durch das ganze Buch durch und kommt zum Höhepunkt. Ihr wisst es alle. In der Verhaftung, in der Gerichtsverhandlung und in der Hinrichtung von Jesus Christus. Der Abschnitt, der jetzt in Kapitel 5 anfängt, den kann man nachher wieder unterteilen in Kapitel 9. In Kapitel 5 fängt mit einer Wunderheilung an und Kapitel 9 hört auf mit einer Wunderheilung. Wir werden auf das zurückkommen. Jetzt mit diesen Hintergrundinfos im Kopf, glaube ich, können wir es wagen, uns an den Text ein bisschen näher anzumachen. Ich will versuchen, die ersten Schritte, vor allem dort, wo auch Handlung passiert, Schritt für Schritt durchzugehen und euch ein bisschen mitzunehmen, trainieren, was die könnten bedeuten. Und dann am Ende eben fragen, was hat das mit uns zu tun? Jetzt muss ich da schauen, wenn ich da stehe. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. In dem ersten Vers wird das Fest erwähnt, aber Johannes sagt nicht, was es für ein Fest ist. Es ist einfach ein Fest der Juden. Und Jesus geht nach Jerusalem. Die Geschichten sind eingerahmt. Kapitel 4 ist er in Samaria, in der Fremde, und eine Frau ist ein riesen Fan von ihm. In Kapitel 6 ist er in Galiläa und seine Jünger sind ein riesen Fan von ihm. Kapitel 5 ist er in Jerusalem, und die Pharisäer sind hässig auf ihn. Er ist Feindschaft ausgeliefert. Und er sagt ja, der Prophet ist nicht nichts in seinem eigenen Land. Also damit kann man sagen, dass Jesus eigentlich für sich beansprucht, dass seine Heimatstadt vom König ist. Aber das Fest, das ist eben noch nicht definiert. Es gibt verschiedene Kandidaten. In den Kommentaren streitet es sich auch darum. Aber wir werden sehen, dass es Johannes bewusst nicht nennt an diesem Punkt. Vers 2. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. Die Teiche, die sind archäologisch identifiziert. Man hat Ruinen gefunden. Mittlerweile sind mehrere Kirchen darüber gebaut worden, weil die Leute das halt als heiligen Ort gekannt haben. Ich weiss nicht, wer von euch schon in Israel war und hat die Teiche gesehen. Sehr cool, da können wir nachher mit dir reden, wie du das dort erlebt hast. Ich war leider noch nie dort gewesen. Aber es muss sicher eindrücklich sein. Bethesda heisst Haus der Gnade. Also man könnte denken, dort passiert irgendetwas gnadenerfüllt zu diesem Ort. Und dass die Säulenhalle 5 an der Zahl sind, ist auch nicht zufällig. Damit wird die Assoziation geweckt von den 5 Büchern vom Gesetz, von der Tora, 1. bis 5. Mose bei uns. Lesen wir noch ein bisschen weiter. Vers 3. In diesen Teichen lag eine große Menge, in diesen Hallen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf Bewegung des Wassers warteten. Wenn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wenn er nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Der Vers 4, wenn er bei euch selber in der Bibel anschaut, ist oftmals mit eckigen Klammern umrahmt, weil er nicht vorkommt eigentlich in den ältesten Dokumenten. Der ist im Nachhinein hinzugefügt worden. Aber ich habe jetzt kein Problem, um den hier dazu zu nehmen, weil der Gelähmte selber erklärt ja nachher, ich bin nicht der Erste, der beim Wasser ist. Und darum kann man davon ausgehen, dass das eine legitime Hinzufügung ist. Es hat also in diesen Teich Wasser, das Heil bringt. Von dem haben wir auch in der Hesekiel-Lesung gehört. Lebendiges Wasser, das das Land heilt. Und der Gelähmte und viele andere Kranke und Aussätzige und Blinde haben jetzt ihre Hoffnungen in das Wasser von den Teich gesetzt. Und Gott hat wirklich auch dort gewirkt. Zwar beschränkt, es ist immer einer geheilt worden, wenn der Engel runtergekommen ist. Aber er hat gewirkt. Und eben der Name Bethesda, Haus von der Gnade, zeigt auch, dass Gott Gnade schenkt. Aber das lebendige Wasser, das wissen wir auch aus dem Johannes-Evangelium, das kann allein Jesus geben. Das lebendige Wasser kommt von Jesus. Jesus hat die Teich besucht und er hat geheilt, aber er hat nicht das Wasser gebraucht, sondern durch sein Wort hat er geheilt. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, er ist dort drin, Jesus ist dort gewesen und mit dem Gelähmten geredet und viele andere sind immer noch zu dem Teich gerührt. Die haben versucht, der Erste zu sein. Die haben gedacht, das Wasser ist das, was heilt. Ich habe da auch ein Bild, aber es ist ein bisschen dunkel. Kann man das erkennen? Nicht wirklich. Da ist Jesus und redet mit dem Gelähmten und da hinten ist Business as usual. Die Leute sind bei dem Teich. Und das ist Jesus, oder? Er heilt dort im Moment. Und die anderen, ja, gehen wir zu dem Teich. Und da drin lese ich eine Warnung, auch für uns, dass wir unsere Hoffnungen nicht auf falsche Sachen setzen sollen. Genauso wirft es auch Jesus den Pharisäer vor, wo die Pharisäer ihre Hoffnung in die Schrift setzen. Er sagt ihnen, ihr setzt eure Hoffnung in die Schrift und die Schrift redet auch von mir, aber ihr kennt mich nicht. Das ist im gleichen Kapitel, Johannes 5, nachher, wo die Pharisäer kommen, fängt er an mit ihnen zu streiten. Und ein praktisches Beispiel, wo ich das jetzt auch sehe, wie das zu uns als Gemeinde reden kann, betrifft den Gottesdienstsaal. Wir haben den erst kürzlich renoviert, wir haben den umgebaut. Es war ein riesiges Projekt mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Es war eine Zeit, in der wir viel investiert haben an Energie, an Kraft, auch an Geld. Wir haben Freude gehabt, es war eine durchwegs gelungene Sache. Aber der Raum ist trotz allem nicht heilsbringend. Wir dürfen nicht unsere Hoffnungen in diesen Raum setzen. Wenn wir eine lebendige Kirche sein wollen, können wir nicht meinen, diesen Raum führt dazu, dass wir eine lebendige Kirche sind. Nicht der Raum, nicht irgendein anderer, nicht irgendwelche neuen Räumlichkeiten. Genau wie der Teich kann Gott auch diesen Raum brauchen. Es kann ein Haus von der Gnade sein. Es können Menschen da innen geheilt werden. Aber der wahre Heilsbringer ist Jesus Christus. Unsere wahre Hoffnung muss in Jesus liegen und nicht in diesem Raum. Was wichtig ist, ist nicht, wie das Licht aussieht, wie es schallt, sondern was da drin erzählt wird, wenn es schallt. Wichtig ist, dass wir das Evangelium verkünden. Wichtig ist, dass Menschen Gott begegnen können, dass sie ihre Leben können ändern können und dass wahre Nachfolge geschehen kann. Dass Gott wirkt in Hinwil. Das ist einfach ein konkretes Beispiel, das mir in den Sinn gekommen ist. Und ich will überhaupt nicht kaputt machen an diesem Projekt. Ich finde es wunderschön, aber es ist eine Gefahr, die ich erkenne. Und es gibt noch so viele andere Gefahren in unserem persönlichen Leben. Und darum möchte ich euch herausfordern, wo habe ich Sachen oder Umstände in meinem Leben, wo ich falsche Hoffnungen in etwas setze? Wo sind meine Teiche, wo ich denke, dort ist das Heil und ich schaue an Gott vorbei? Sind es unsere Gefühle, unser Intellekt, unsere Freunde und Familie, der soziale Status oder das Bankkonto? Die Sachen können alle gebraucht werden von Gott, aber sie sind auch eine Gefahr, dass wir am eigentlichen Zentrum vorbeischauen. Gehen wir weiter im Text. Vers 5. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Ihr werdet sicher schon vermuten, 38 Jahre ist nicht zufällig. Das ist nicht einfach irgend so eine Notiz, wie es halt so war. Die Zahl ist bedeutsam. Hat irgendjemand eine Vermutung, was es sein könnte? 5. Mose, Kapitel 2, sind sie fast fertig mit der Wüstenwanderung. Und sie sagen, das waren 38 Jahre, gewesen, wo wir jetzt in der Wüste gewandert sind und sind jetzt alle gestorben von dieser Generation, die gesündigt hat. Israel musste 40 Jahre in der Wüste wandern, weil sie ja gesündigt haben, bevor sie das gelobte Land haben können. Das impliziert also irgendwie, dass dem Mann, der da krank ist, sündhaft ist. Jetzt kommen wir zu der Frage. Als Jesus diesen Mann da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Jesus weiß, aus irgendeinem Grund weiß er das schon, dass er krank ist und leidet und dass er schon so lange krank ist. Und er fragt ihn trotzdem. Warum fragt er ihn? Wieso heilt er ihn nicht einfach? Wir werden auf das zurückkommen, das ist ein zentraler Punkt. Aber vorher möchte ich noch mal kurz im Schnelldurchlauf durch den Rest der Geschichte, weil die Reaktionen sind zentral. Der Kranke antwortet ihm und er sagt: Ich habe keinen Menschen, der mir in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Und jetzt spricht Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Ein Wunder geschieht. Jesus spricht und der Mensch wird heil. Gepriesen sei der Herr, könnte man meinen. Aber nein, Plot Twist. Es ist ein Sabbat. Oh oh. Ihr habt vorhin auch schon gelacht in der Lesung. Es ist ein Sabbat. Und darum wird aus dieser Geschichte, die eigentlich ein Wunder heilig ist von Jesus, ein Politikum. Und darum hat auch der Johannes am Anfang gesagt, was für ein Fest ist. Er hat den Leser mitnehmen auf den Plot Twist, der jetzt rauskommt. Oh nein, Jesus hat am Sabbat geheilt. Im nächsten Vers, es geht nicht lang, bis die Juden oder die Pharisäer, können wir uns denken, es ist immer auch ein bisschen heikel beim Johannes, er beschreibt die Juden als immer als die Bösen, aber es sind nicht alle Juden böse. Jesus selber war ja auch ein Jude gewesen. Und da müssen wir gerade heute in diesem Jahr mit dem vielen Antisemitismus, der wieder herrscht, müssen wir sehr sorgsam sein mit so Passagen. Da kommen die Juden, die Pharisäer kommen zum Geheilten und sagen: Hey, es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, dass du deine Liegematte umdrehst. Ironischerweise, wenn man das Gesetz geht von den Juden, hätte Jesus können, wenn er den Mann sieht, ihn tragen. Es ist erlaubt, am Sabbat einen kranken Mann auf seiner Liege zu tragen. Jesus hätte also den Mann können auflupfen mit seinem Bett und zum Teich tragen und ihn dort heilen lassen vom Wasser. Aber dass der Mann nachher aufsteht selber und sie ins Bett trägt, das ist verboten. Das ist verboten. Also die Pharisäer stellten zur Rede, sagen, ja, was machst du da mit dem Bett in der Hand? Er antwortet, ja, der, der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da sind wir wieder beim Bild, genau. Dann fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste es nicht, wer es war. Denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Also Jesus hat nicht nur andere geheilt, er hat die eine Person geheilt und dann ist er wieder gegangen. Und der Geheilte hat nicht gewusst, wer es war. Vers 14, danach findet Jesus ihn im Tempel wieder und spricht zu ihm. Also Jesus hat ihn geheilt, ist gegangen, der Geheilte hat es nicht gecheckt und Jesus hat ihn nochmal gefunden. Im Tempel und sagt, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Und jetzt ist klar der Zusammenhang von der Krankheit und der Sünde. Wo vorne mit den 38 Jahren hat man es schon vermuten, jetzt sagt es Jesus selber, du hast gesündigt, sündige jetzt nicht mehr. In dieser Passage ist es wirklich ein klarer Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Aber was genauso klar ist, ist, dass das nicht ein Gesetz ist, nicht ein Dogma, das der Johannes da erzählt, dass wer krank ist, ein Sünder ist, sondern das hat mit dieser konkreten Geschichte zu tun. Weil in Johannes 9, wo ich erzählt habe, ist der Abschluss von diesem Teil, gibt es auch eine Heilung. Und dort fragt die Jüngerin, wieso ist der krank? Ist es wegen seiner Eltern? Ist es wegen seiner eigenen Sünde? Und Jesus sagt, nein, es ist damit die Herrlichkeit von Gott an ihm kann sichtbar werden. Also Krankheit und Sünde haben bei dieser Person konkreten Zusammenhang, aber sonst nicht. Lassen wir noch kurz den Abschluss. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Also zuerst sind die Pharisäer hässig auf der Kälte, weil er das Bett umgedreht hat. Und nachher haben sie erfahren, was wirklich passiert ist. Und jetzt sind sie so richtig hässig auf Jesus. Und wollen ihn töten. Das ist das erste Mal, wo das steht, dass sie ihn töten wollen. Kommen wir also nochmal zurück zu der Frage, die Jesus gestellt hat. Willst du gesund werden? Warum fragt er das? Ich glaube, um aus dieser Passage Sinn zu machen, lohnt es sich, um nochmal den Vergleich aufzustellen mit Kapitel 9. Der Heilung vom Blinden. Wenn man die beiden Reaktionen auch von den Geheilten vergleicht, können wir, glaube ich, noch ein bisschen tiefer graben. Ich habe es jetzt nicht eingeblendet, aber ich lese es euch vor. Kapitel 9, im Vers 35. Das ist schon nach der Heilung. Jesus nimmt Spucke und Lehm und vermischt es und schmiert es ihm auf die Augen und dann wird er geheilt und dann hat er Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Also es ist ein riesen Theater, eine von den längsten Passagen, wo Jesus nicht vorkommt, sondern ein anderer in der Hauptrolle ist. Und er verteidigt dann Jesus. Jesus findet ihn wieder und fragt, glaubst du an den Menschensohn? Der Geheilte sagt, Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagt Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube, und warf sich vor ihm nieder. So reagiert der Blinde, der geheilt wurde, ist in Kapitel 9. Wie verhält sich der Gelähmte in Kapitel 5? Gehen wir nochmal zurück. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Was sagt der Kranke? Ja, Herr, ich erkenne deine Größe. Heil mich, ich glaube an dich. Nein, er sagt, ah, oh, Herr, es gibt niemanden, der mich zum Teich tragen kann, weil das ist der einzige Ort, wo ich geheilt werde. Wenn sich das Wasser bewegt, bin ich immer zu langsam, es ist so schlimm. Jesus ignoriert das komplett und sagt, steh auf, du bist geheilt. Das muss ja crazy sein, oder? Nachher ist er begeistert von Jesus. Was lesen wir? Der Mensch wurde gesund. Er hat das gemacht, was Jesus gesagt hat, ist rumgelaufen. Als ein Pharisäer zur Rede stellt, hey, wieso laufst du da rum? Dann sagt er, ja, einer hat mich gesund gemacht und der hat jetzt halt gesagt, ich soll das machen. So ein bisschen, fast ein bisschen wie der Adam, oder? Der hat gesagt, gib mir Frucht. Er isst Frucht, dann habe ich es auch gemacht. Dann fragen sie ihn, ja, wer ist denn das gewesen, der dich gesund gemacht hat? Aber der Geheilte wusste es nicht. Er ist gerade mit der Wortheilung geheilt worden, nach 38 Jahren. Und er hat ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so genau, wer das war. Und er hat auch gesagt, sie rumlaufen, jetzt mache ich das. Dann findet ihn Jesus wieder. Also Jesus hat nicht Luke gelassen. Jesus ist nochmal zu ihm gegangen und hat gesagt, hey, sündige nicht mehr, ich habe dich geheilt. Und er sagt ihm sogar, dass dir nicht noch etwas Schlimmes passiert. Und was hat dann der Mensch gemacht? Hat er dann gesagt, wow, praise the Lord. Er hat mich geheilt, jetzt weiß ich, wer es ist. Jetzt folge ich ihm nach. Er hat mir sogar gesagt, wenn ich mein Leben soll führen. Vers 15, da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat. Er geht ihn auf den Petze. Das ist seine Reaktion. Und wie sie ihm das gesagt haben, haben die Juden nachher ihre Wut auf Jesus gelenkt. Also man kann die Geschichte so lesen. Das ist natürlich auch ein bisschen umstritten in der Wissenschaft, ob es so klar ist. Aber ich finde es mega spannend, die Geschichte so zu lesen, dass der Geheilte eigentlich keine Anzeichen von Glauben zeigt. Er jammert über sein Leiden, als ihn Jesus fragt. Er kann sich kaum an Jesus erinnern und verpetzt ihn nachher, als er herausgefordert wird, sich für sein Heiland einzusetzen. Die Frage, willst du gesund werden, die Jesus ihm stellt, könnte man eigentlich auch mit einer Frage dahinter sehen. Willst du zu mir gehören und bei mir bleiben, damit du das Leben gewinnst? Und die Reaktion vom Gelähmten zeigt eigentlich, was seine Antwort auf das ist. Darum denke ich, dass wir den Gelähmten so lesen können, dass er für Menschen steht, die sogar sichtbare Zeichen und Wunder nicht zu wahrem Glauben führen. Er ist gefangen in seiner Sünde. Seine Identität ist komplett verwoben mit seiner Krankheit. Wo ihm Heilung offeriert wird, kann er das gar nicht denken, sondern er kann nur an seine Krankheit denken. Er verbleibt in seinem Lamentieren. Und als er eben konfrontiert wird, nimmt er nicht Stellung für Jesus, so wie es der Blinde in Kapitel 9 macht, sondern er verpetzt ihn. Es geht überhaupt nicht so aus, wie wenn Jesus in dieser Begegnung irgendwie wichtig geworden wäre für den Gelähmten. Und jetzt kann ich mich fragen, wo sehe ich mich in dieser Geschichte? Bin ich jetzt einfach ein heiliger Christ, der sagt, ah, der hat es nicht gecheckt, der hat es noch nicht gecheckt? Nein, ich sehe mich als der Gelähmte. Mega oft merke ich, wie Gott in meinem Leben eingreift und ich trotzdem aufs Jammern fokussiert bin. Meine Identität ist gebunden als Negative in meinem Leben. Konkret gibt es zum Beispiel ab und zu stressige Situationen, das haben wir vielleicht auch schon erlebt. Zu viel zu tun, zu wenig Zeit. Und dann machen wir ein Stossgebet Richtung Himmel. Jesus, führ mich doch in dieser Situation. Und nachher, wie aus heiterem Himmel, geht irgendein Termin aus, etwas fällt weg. Jesus, gib mir mehr Zeit, gib mir Ruhe. Und was mache ich? Ich gehe beten, ich gehe loben, ich gehe preisen. Nein, ich hocke ans Handy und schaue YouTube und verplempfele die Zeit, wie wenn nie gewesen wäre. Weil ich eben meine Identität nicht auf ihn ausrichte. Und noch ein anderes sehr eindrückliches Beispiel. Als ich eine Jüngerschaftsschule gemacht habe, mit Jugend mit einer Mission, sind wir in Deutschland gewesen. Missionseinsatz auf der Straße in Essen. Dort habe ich mit einem randständigen Mensch das Gespräch finden, der eine sehr schwierige und berührende Lebensgeschichte hatte. Er ist Drogen abgestürzt, arbeitslos, echt den ganzen Tag auf der Straße rumgehockt, hat mir erzählt, wie er gesehen hat, wie sein Vater in seinen Händen stirbt. Ich habe ihm erzählt von Jesus und wie er befreiende Lösung kann finden in ihm. Und er hat das verstanden, er hat das alles können wiedergeben. Aber er hat mir gesagt, alles, was mir noch bleibt, ist mein Leid. Alles, was ich noch habe, ist mein Stolz. Den kann ich nicht aufgeben, weil dann bleibt mir nichts. Und die Ehrlichkeit hat mein Herz gebrochen. Der Mensch ist so in einem tiefen Loch gefallen gewesen und gleich ehrlicher, als ich es manchmal bin. Er hat seine Abhängigkeit erkannt und hat die können benennen, aber er hat nicht können loslassen. Ähnlich wie es vielleicht auch im Gelähmten gegangen ist. Er hat gesehen, wie es ihm geht. Aber er hat nicht können davon loslassen. Ich bin krank, hat er gesagt. Wenn Jesus darum fragt, willst du gesund werden, dann fragt er auch dich und mich heute, willst du überhaupt? Bist du bereit, mir nachzufolgen? Bist du bereit, dein Leben, deine Identität an mich zu hängen? Deine alten Wichtigkeiten, deine alten zentralen Sachen aufzugeben? Negative Frust, Krankheit, Opfermentalität vielleicht auch. Bist du bereit, die Sachen aufzugeben, mir nachzufolgen? Das ist keine einfache Frage. Oftmals ist es einfacher, in unserem Normalen zu verbleiben. Jammern ist doch viel einfacher, als versuchen, etwas umzusetzen und zum Positiven. Ich habe vorhin noch kurz mit Elisabeth geredet, wo wir dich gefragt haben, um die Geschichte zu lesen. Ist mir erst im Nachhinein in den Sinn gekommen, dass da ja, biografisch die Geschichte wahrscheinlich etwas anderes sagt als vielen von uns. Und deine Reaktion habe ich sehr bewegend gefunden, als du gesagt hast, wir haben es versucht, um heilig zu beten, aber ich habe einen anderen Auftrag. Also du siehst dein Leben positiv im Licht von Jesus. Und obwohl du nicht geheilt worden bist, bis jetzt, siehst du dein Leben auf Jesus ausgerichtet. Und der Gelähmte ist geheilt worden und weggelaufen. Darum würde ich sagen, dass du mit deiner Geschichte näher bist an dem, was Jesus von uns will, als der Gelähmte. Zum Schluss nochmal die beiden Fragen, die ich jetzt aus dieser Geschichte herauslese. Erstens, wo hängen wir unsere Hoffnungen dran? Richten wir unsere Augen aus aufs Wirken von Jesus, aufs Kreuz, wenn er mitten unter uns ist? Oder verbleiben wir bei unseren eigenen Hoffnungen? Haben wir das Gefühl, dass irgendetwas Äußerliches, ein Raum, ein Job, das wird bringen, was wir wollen? Und zweitens, sind wir bereit, Jesus wirklich nachzufolgen und das Leben in der Fülle zu gewinnen? Sind wir bereit für die Radikalität, die er für uns braucht? Den alltäglichen Frust hinter uns zu lassen, nicht mehr zu jammern, sondern uns auf Jesus auszurichten und bereit zu sein für einen krassen Wandel. Sind wir auch als Gemeinde bereit, uns radikal auf Jesus auszurichten? Wenn wir sehen, dass vieles schief läuft, dass Leute weggehen, ist es mega einfach, um sich diesen negativen Sachen zu verharren. Sind wir bereit, uns wieder auf Jesus auszurichten, jeden Tag neu? Ich tue noch beten. Ich danke dir für die Geschichte im Johannes-Evangelium, wo Jesus das Wunder gewirkt hat, wo er sich gezeigt hat als Wunderheiler und wo ich mich darin lesen kann, als der, der die Gnade bekommt von Jesus und dann doch wegläuft. Ich möchte dich bitten, dass du an meinem Herz und auch an den Herzen von uns allen wirkst, dass du uns neu ausrichtest auf dich als unsere Hoffnung, dass wir nicht an Äußerlichkeiten hängen bleiben. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir dich nachfolgen können. Dass wir Stellung beziehen für dich, wenn uns jemand fragt, dass wir dich nicht verpetzen und davonlaufen. Dass wir nicht mehr gefangen sind in unseren negativen Eigenschaften, Ansichten und Eigenschaften, sondern dass wir uns ausrichten auf dich. Du, wo lebendiges Wasser bist. Amen. Eine Art und Weise, wie wir seit Jahrhunderten und Jahrtausend immer wieder auch bekennen, dass man in der Nachfolge ist, ist das Glaubensbekenntnis. Das ist zwar nicht etwas Praktisches, was man tut, aber es ist zumindest mit dem Maul und dem Herz bekennen, dass man zu Jesus gehört. Ursprünglich ist das als Taufformel konzipiert worden, aber sehr früh war schon Teil vom Gottesdienst und vom Leben der Christen, als gegenseitige Vergewisserung über die zentralen Sachen, die wir glauben. Über die, die wir nachfolgen. Dann werden wir uns heute anschliessen und miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis sagen. Steht doch auf dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilat, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.